Systemsprenger. Plus 15.
Das sind 15 Minuten extra zusätzlich zur regulären Folge hier über Jugendstrafanstalten mit einem Mix in diesem Fall aus einer Frage von euch, dem Thema offener Strafvollzug, Hilfe für Angehörige plus Verabschiedung und Dank am Ende unserer Staffel. Kommen wir aber zum Tagesordnungspunkt 1. Rebecca hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich arbeite für die Jugendbewährungshilfe und wollte fragen, inwiefern ihr die EPK, elektronische Präsenzkontrolle, Fußfessel, für sinnvoll erachtet, vor allem im Rahmen von U-Haftvermeidung. Wo positioniert sie sich zwischen Sanktion und Erziehung? Herr Baumann.
Also einerseits kann man sagen, wo sehen wir Studien? Und da muss man sagen, für Kinder und Jugendliche haben wir keine. Jedenfalls keine, die ich gefunden hätte. Es gibt einen sehr interessanten Bereich. In Spanien wird die Fußfessel eingesetzt im Bereich familiärer Gewalt. Zum Beispiel um Näherungsverbote durchzusetzen und solche Dinge. Und das Paradoxe ist, einerseits würde ich denken, naja, wenn man so eine Fußfessel trägt, schützt mich das ja nicht davor, trotzdem eine Straftat zu begehen. Aber die Evidenz dafür ist doch schon ganz gut. Die haben das doch deutlich geschafft, Frauen, die Opfer von Gewalt, vor allen Dingen Nachtrennungsgewalt geworden sind, sprich die gestalkt oder dann auch wirklich noch Opfer von körperlicher Gewalt durch ihren Ex-Partner geworden sind, zu schützen. Das bestätigt nochmal die Hypothese, die Entdeckungswahrscheinlichkeit einer Straftat ist wichtiger als die Frage der Strafe. Ein Mensch, der eine Fußfessel trägt, weiß, ich werde erwischt. Inwieweit das bei Kindern und Jugendlichen, die sehr viel stärker impulsagiert ihre Straftaten begehen als Erwachsene, das wissen wir, Wirkung hat, das muss noch untersucht werden. Ich würde mir wünschen, es würde untersucht werden, aber so ist es. Es gibt ja nichts Deutscheres, als hochaufwendige und teure Dinge zu tun, ohne sie zu untersuchen, ob sie funktionieren. Da bin ich aber sehr gespannt, was die Forschung da noch bringen wird. Die Frage nach Sanktion oder Erziehung, die kann ich so ein bisschen mit Verweis auf die Hauptfolge beantworten. Fußfessel ist im Prinzip so ein bisschen wie der Zwang, der nicht angewendet wird. Der Mensch weiß genau, ich habe jetzt relativ viele Freiheiten im Leben. Ist ja nicht so, dass das Ding irgendwie am Bein hängt und jeder sieht, dass ich sie trage. Ich habe relativ viel Freiheiten, solange ich mich an die Spielregeln halte. Tue ich es nicht, ich werde zu 100% erwischt. Und dann folgen Konsequenzen, dann ist die Konsequenz eben doch U-Haft oder irgendwas und nicht die Fußfessel. So, und insofern ist es so ein bisschen ähnlich wie beim offenen Vollzug oder sowas. Ich entscheide mich für etwas, was mir mehr Freiheit gibt, weil ich aber weiß, im Grunde habe ich das Urteil für den Zwang schon im Hintergrund stehen. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld. Bevor ich inhaftiere, ist die Fußfessel auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich würde Experimente damit wissenschaftlich gut begleitet befürworten.
Die Fußfessel baut uns die Brücke zum offenen Strafvollzug. Da hat sich auch eine entsprechende Einrichtung bei uns gemeldet, die für offenen Jugendstrafvollzug eben steht. Letztlich sind wir dann doch bei unserer Linie geblieben, da aber kein Interview zu machen oder O-Töne auch einzuspielen und damit keine einzelne Institution oder ein Projekt besonders herauszustellen in unseren Plus 15 Folgen. Herr Baumann, deswegen mal grundsätzlicher, welche Spielräume bietet denn der offene Vollzug im Gegensatz zum geschlossenen?
Naja, der offene Vollzug bietet die Möglichkeit der, wie es so schön heißt, Legalbewährung unter der Bedingung, eigentlich bist du noch im Knast, verspiel dir das nicht. Insofern ist das genau dieser Aspekt. Während andererseits, wenn ich aus dem geschlossenen Vollzug direkt entlassen werde, dann habe ich meine Haft abgesessen. Und da muss ich die Legalbewährung schaffen. Weiß aber, wenn ich jetzt erwischt werde, kriege ich ein völlig neues Verfahren und das braucht wieder Zeit und. Von daher ist der offene Vollzug die Chance der Legalbewährung unter den Bedingungen, eigentlich wärst du noch in Haft. Und im Grunde genommen, wie gesagt, die Evidenz ist ziemlich eindeutig. Jugendliche und junge Erwachsene, Heranwachsende, die ihre Haft vollständig geschlossen absitzen, haben eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit neuer Straftaten. Neben Schulbildung und Berufsausbildung ist der offene Vollzug die wichtigste Intervention, um Vollzug überhaupt sinnvoll sein zu lassen.
Wie kann man sich denn den Unterschied in den persönlichen Beziehungen vorstellen im Gegensatz zum geschlossenen Vollzug aus Sicht der Jugendlichen?
Ja, sie werden nicht eingesperrt. Oder zumindest nur zu bestimmten Phasen und bewegen sich. Also es ist ja ein ganz wesentlicher Bereich der Normalität. Ich kann zum Beispiel Freundschaften pflegen, ich kann Kontakte aufnehmen. Viele Jugendliche gehen einer Arbeit nach, wo keiner weiß, dass man eigentlich gerade im offenen Vollzug ist. So, also ich habe eine ganz andere Möglichkeit der Kontaktpflege nach außen. Und auch innerhalb der Institution habe ich natürlich einen anderen Bezug, weil die Menschen, mit denen ich dort zusammenarbeite und zusammenlebe, nicht die Vollstrecker eines Zwangs, sondern die Ermöglicher von Öffnung sind. Und das ist natürlich eine Rolle, die viele junge Menschen ganz anders annehmen können.
Lassen Sie uns noch auf die Angehörigen von inhaftierten Jugendlichen schauen mit Selin Arikoglu, die wir schon in unserer Folge mit Fallgeschichte gehört haben, Professorin für soziale Arbeit, für die das ein Forschungsschwerpunkt ist. Und danach gefragt, was für die Angehörigen von jugendlichen Straftätern das Wichtigste ist, sagt sie.
Dass sie gesehen werden, gehört werden und verstanden werden. Angehörige sind sehr überfordert mit den Geschehnissen, mit dem straffälligen Verhalten ihrer Angehörigen und werden stigmatisiert, diskriminiert und auf das straffällige Verhalten des Angehörigen reduziert. Sie werden in Kontext mit dem straffälligen Verhalten gesetzt und dadurch hindert es sie auch, dass sie das Gefühl von ich werde eh nicht gehört, nicht gesehen, nicht verstanden, sondern eher kontextualisiert mit dem straffälligen Verhalten. Dadurch ergibt sich die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen. Oder sie wissen gar nicht, dass es diese Beratungsstellen gibt.
Ja, Herr Baumann, inwiefern werden denn nicht nur die TäterInnen, sondern auch die Angehörigen über die Taten definiert?
Das erlebe ich schon sehr stark. Scham, wenn Beziehung zur Familie des Opfers besteht, das heißt das auch, dass viele Angehörige von Tätern und TäterInnen aus ihren sozialen Netzen herausgerissen werden. Das Getuschel beim Bäcker, das angeguckt werden und so. Offiziell sicherlich, da sind wir aus dem Bereich raus. Ist so, wir haben in dem Fallbeispiel das Beispiel, dass das Mädel aufgrund der Sicherheitskontrollen der Familien durch den Staatsschutz dann irgendwann eine Praktikumsstelle in einem Militärkrankenhaus nicht bekommt.
Die Schwester vom Täter.
Genau, die Schwester vom Täter. Das hatten wir in unserem Fallbeispiel in der Hauptfolge. Das ist aber ein krasses Beispiel. Solche Dinge erlebe ich selten. Aber natürlich sind so diese Aspekte in den sozialen Beziehungen, ist es schon so, dass ich auch viele Angehörige kennenlerne, die versuchen, es zu verschweigen im Umfeld oder aber auch aus dem Kontakt gehen, weil sie einfach sagen, ich schaffe das nicht. Das ist gerade bei den jungen Menschen, die sehr schwere Delikte oder Sexualdelikte begangen haben, ist auch oft es gar nicht zu verarbeiten, dass der Mensch diese Tat begangen hat. Und ich glaube, das muss man unterscheiden. Einerseits müssen sich Angehörige damit auseinandersetzen, dass diese Taten passiert sind. Und andererseits müssen sich damit auseinandersetzen, dass ein Familienmitglied inhaftiert sind. Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die Tatsache der Inhaftierung spielt vor allen Dingen im sozialen Nahraum. Und es kann in ländlichen Regionen, wo jeder jeden kennt oder wo es eine hohe soziale Kontrolle untereinander gibt, eine große Rolle spielen. Und die persönliche Auseinandersetzung ist die mit der Tat. Wie kann ich mit einem Menschen in Beziehung bleiben, der die Tat begangen hat? Und das erlebe ich riesige Unterschiede, die wirklich von der Qualität der Tat abhängen. So, wenn zum Beispiel, was weiß ich, kannte meine Familie, da war es eigentlich der Vater, der inhaftiert wurde wegen Versicherungsbetrug. Und die Frau hat sehr selbstbewusst, jeder, der sie angesprochen hat, hat gesagt, ja, mein Mann hat einen Versicherungsbetrug begangen, damit er in der Firma, in der, die ja, war selbstständig, die Gehälter noch zahlen konnte. Du hast einen Versicherungsbetrug begangen, um das Swimmingpool deiner Nachbarn zu bezahlen. Check deine Maßstäbe. So, die war da sehr selbstbewusst, weil das eine andere Deliktform ist, als wenn man wegen Körperverletzung oder Fahrerflucht oder
mein sonst Sohn was ist in eine wird. Menschenmenge gefahren, wie in der Fallgeschichte von
ja, ja,
Tobi.
Genau.
Das ist
und dann ja später noch andere Delikte und so. Ja, das sind genau diese Aspekte. Ja, das sind so Sachen, wo dann die Scham der Tat eben auch eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da kommt dann noch in diesem Falle bei Minderjährigen noch dazu, wir haben unseren Sohn so schlecht im Griff oder so schlecht erzogen, dass der solche Dinge tut. Das ist dann noch so ein Nebenscham-Effekt. Den hätte man jetzt bei einem Erwachsenen nicht.
Mein Sohn hat versucht, eine unbekannte Frau vor die Bahn zu stoßen und umzubringen.
Ja.
Niemand möchte so einen Satz sagen.
Genau. Und das ist Scham nach außen, aber auch die Auseinandersetzung mit, was habe ich falsch gemacht? Natürlich spielt das eigene Schuldgefühl bei Eltern auch eine ganz große Rolle.
Jetzt hat Selin Arikoglu ja im Prinzip zusammenfassend gesagt, Angehörige werden nicht gesehen und nicht verstanden. Woran liegt das?
Dass das Haftsystem Teil der Justiz ist und die Justiz sich natürlich mit Tat und Tätern auseinandersetzt und nicht mit Angehörigenarbeit, obwohl konsequent gedacht das Jugendgerichtsgesetz sagt, Verhinderung weiterer Straftaten würde Elternarbeit ganz, ganz wichtig machen. Also im Grunde genommen könnte ein Richter eigentlich auch die Annahme einer Familienhilfe mit ins Urteil einflechten, nur es wäre nicht vollstreckbar, weil die Eltern nichts getan haben. Offiziell so, nicht? Also ich glaube, dass das ein Fokus der Jugendhilfe sein müsste, sich da viel, viel stärker mit reinzugeben und zu sagen, wir müssen viel stärker mit dem Blick haben, dass wir nicht nur einen Minderjährigen inhaftieren, sondern eben auch eine Familie im Hintergrund damit durcheinander werfen. Und für die Jugendhilfeperspektive, natürlich brauchen Eltern, der ein junger Mensch eine Straftat begangen hat, die so schwer ist, dass sie zu einer Inhaftierung führt. Natürlich brauchen diese Eltern Hilfen in der Erziehung.
Was wäre Ihr erster und wichtigster Rat an Angehörige?
Sich proaktiv über die Jugendhilfe im Strafverfahren, mit der man dann ja automatisch in Kontakt kommt, an den allgemeinen Sozialdienst des Jugendamtes zu wenden und um Hilfe zu bitten, um Beratung zu bitten, eine Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen und wirklich zu sagen, so, ich brauche jemanden, der das mit mir unter die Füße kriegt, bis hin zu, in diesem Setting hätte ich sogar wirklich eine Familientherapie empfohlen, um das irgendwie für sich sortiert zu kriegen, damit alle Beteiligten damit weiterleben können, wie das gelaufen ist.
Danke, Herr Baumann, und danke euch, dass ihr mit uns durch die vierte Staffel und die plus 15 Folgen gegangen seid. Ihr habt sehr viele Mails geschrieben und euch beteiligt. Ihr habt von euren Erfahrungen geschrieben. Ihr habt uns Fragen gestellt. Ihr habt sehr persönliche Mails teilweise geschrieben. Wir konnten nicht alle unterbringen in diesen plus 15 Folgen und in dieser Staffel, aber sagen natürlich ganz, ganz großen Dank. Ihr habt das mitgetragen und es ist schön zu sehen, dass wir zusammen irgendwie alle gewachsen und durch ein paar Jahre inzwischen gegangen sind. Viele von euch, das haben wir auch in den Mails gelesen, sind seit der ersten Folge, also seit Frühjahr, Sommer 2021 dabei. Einige steigen dann auch jetzt noch ein und hören mal eben die Staffeln so durch. Herr Baumann, haben Sie noch letzte Worte, vorerst letzte Worte?
Ja, meine vorerst letzten Worte heißen natürlich, dass ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich wieder hier sitzen und die fünfte Staffel aufnehmen.
Das finde ich auch gut. Das wäre meine letzte Frage jetzt gewesen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Achso, das ist die Antwort. Dann sind wir ein bisschen kürzer. Ja, und die gewonnene Zeit in diesem Plus 15, die können wir aber noch für eine Ergänzung nutzen, nämlich für einen Dank, der natürlich total wichtig ist, auch für diese Staffel. Der Dank an alle Menschen aus den Institutionen, die hier mitgemacht haben in dieser Staffel, die uns unsere Interviewfragen beantwortet haben und erzählt haben aus ihrem Alltag in der Institution, ihren Blick auf die Institution, ihre Wünsche, wie sich die Institution in Zukunft entwickeln sollen. Und namentlich geht der Dank natürlich für dieses Plus 15 und auch für unsere Hauptfolge über Jugendstrafanstalten an Selin Arikoglu. Also danke, danke, danke und bis hoffentlich bald.